42 Tage Leben für meine Freunde geht zu Ende. Ich weiß nicht, wie hast du die Zeit erlebt? Jetzt so die Predigten, die Hauskreise, vielleicht auch die Begegnungen mit deinen Freunden. Wie ist es dir ergangen? Ich habe mich sehr gefreut. Ich komme ja so ein bisschen rum in den verschiedenen Gemeinden und in der Jugend. Und ja, ich habe immer wieder die Rückmeldungen von vielen Jugendlichen vor allem, dass sie tatsächlich wertvolle Begegnungen hatten mit ihren Freunden und Gelegenheiten hatten, ihnen von Jesus zu erzählen. Wir haben wirklich erlebt, wie Gott diese Serie gebraucht hat, um unser Herz zu verändern. Vielleicht bist du heute das erste Mal da und hast die Serie gar nicht mitbekommen. Ich will fragen, um was es ging. 42 Tage Leben für meine Freunde war jetzt so eine Predigtserie, die wir in den Hauskreisen vertieft haben, wo wir das Herzensanliegen von Jesus kennenlernen wollten, nämlich zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das wollten wir dann auch zu unserem Herzensanliegen machen und lernen, wie wir das im Alltag umsetzen können. Und diese Serie, die geht heute zu Ende. Wir möchten den letzten Predigtteil dazu anschauen, der uns nochmals wertvolle und wichtige Impulse gibt, wenn es darum geht, unser Leben für unsere Freunde zu geben. Wir schauen uns heute einen Text aus der Bibel an, aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Könige, Kapitel 7. Den Israeliten geht es gerade nicht gut. Sie sind umzingelt, sie sind eingeschlossen in Samaria. Die Stadt ist am Verhungern, der Feind steht vor der Türe und sie stehen vor großen Herausforderungen. Das Ende naht, können wir so sagen. Und da steigen wir jetzt in den Text ein, in 2. Könige, Kapitel 7, ab Vers 3. Und ich lade dich ein, wenn du deine Bibel dabei hast, sie doch mit aufzuschlagen und den Text einfach mal mitzuverfolgen. 2. Könige 7, ab Vers 3. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Nun gab es da 4 aussätzige Männer, die draußen vor dem Stadttor saßen. Sie sagten zueinander, sollen wir hier sitzen bleiben, bis wir sterben? Wenn wir in die Stadt gehen, verhungern wir auch nur. Bleiben wir hier, sterben wir ebenfalls. Kommt, wir gehen ins Lager der Syrer. Wenn sie uns am Leben lassen, leben wir. Und wenn sie uns töten, sterben wir eben. So gingen sie bei Anbruch der Dunkelheit ins Lager der Syrer. Schon am Rande merkten sie, dass das Lager verlassen war. Denn der Herr hatte die Syrer ein Getöse von Wagen und Pferden hören lassen, das wie der Lärm eines großen Heeres klang. Da hatten sie sich gesagt, seht, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und Ägypter angeworben, dass sie uns jetzt überfallen. So hatten sie bei Anbruch der Dunkelheit die Flucht ergriffen und waren um ihr Leben gelaufen. Ihre Zelte, ihre Pferde, ihre Esel und das ganze Lager hatten sie zurückgelassen, wie es war. Die Aussätzigen gingen nun in eins der Zelte, aßen und tranken, nahmen Silber, Gold und Gewänder mit und versteckten alles. Dann gingen sie in ein anderes Zelt und nahmen auch von dort etwas mit und versteckten es. Doch dann sagten sie zueinander, es ist nicht richtig, was wir machen. Heute ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das auch nur bis morgen für uns behalten, machen wir uns schuldig. Lasst uns in die Stadt zum Palast des Königs gehen und dort melden, was passiert ist. Soweit der Text. Wir lesen da gleich weiter und schauen uns an, wie die Sache ausgegangen ist. Wir möchten uns diesen Text in 3 Punkten aufgliedern und anschauen. Der erste Punkt lautet der unmoralische Hunger. So, wir haben hier einen kleinen Einblick bekommen in die Stadt Samaria, die in einem wirklichen Ausnahmezustand ist. Das wird sehr deutlich, wenn man das Kapitel vorher liest, das Kapitel 6, da bekommt man so einen Einblick, was da gerade abgeht in dieser Stadt.
Dadurch, dass die Stadt von den Feinden belagert war und keine Zufuhr mehr von Nahrungsmitteln da war, war die Stadt am Verhungern. Und sie haben jetzt alles gegessen, was ihnen irgendwie vor die Füße gefallen ist. Das Ganze wurde so dramatisch, dass die Menschen sich gegenseitig Eselsköpfe für 480 Euro verkauft haben und einen halben Liter Taubenmist für 60 Euro. Aber nicht zum Gartendüngen, sondern zum Mittagessen. Was steht bei euch heute so auf der Speisekarte? Wir merken, wie dramatisch das Thema ist. Und das war noch nicht alles. Am Ende ging es so weit, dass sie ihre eigenen Kinder aufgegessen haben. So schlimm war der Hunger, so schlimm war die Not. Herr, jetzt waren hier diese vier aussätzigen Männer. Sie waren krank, von der Gesellschaft ausgeschlossen, damit diese Krankheit nicht noch weiter um sich schlägt. Und so sind sie da am Stadtrand und auch sie sind verzweifelt. Auch sie wissen nicht, ja, wie geht's jetzt weiter? Und bei ihnen, da, sie befinden sich in einer klassischen Lose-Lose-Situation, könnten wir sagen. Entweder sie sterben an ihrer Krankheit oder sie bekommen was zu essen, überleben vielleicht noch eine Weile. Das kleine Fünkchen Hoffnung auf Heilung ist weiterhin da. Aber gute Aussicht haben die Aussätzigen hier nicht. Und deshalb sagen sie sich, komm, jetzt probieren wir es einfach mal beim Feind. Entweder der gibt uns was zu essen, hat Erbarmen mit uns, dann können wir noch ein bisschen leben. Wenn nicht, wenn sie uns gleich erschießen, auch nicht schlimm, sterben müssen wir so oder so. Sie haben nichts zu verlieren. Und deshalb gehen sie einfach mal los und gucken, was passiert. Dieses ganze Drama rund um die Stadt Samaria und den Aussätzigen hier spiegelt wunderbar unsere Gesellschaft und uns Menschen wider. Auch die Menschen um uns herum, sie haben Hunger. Auch wir haben Hunger. Wir sehnen uns danach, zu essen zu bekommen. Ja, Brot und Wasser und so weiter haben wir genug, aber unsere Seele hat Hunger. Kannst ja mal deinen Bekannten- und Freundeskreis durchgehen, deine Arbeitskollegen, und sie vergleichen mit dieser Stadt Samaria. Ich denke, du wirst ganz schnell Parallelen finden. Auch sie sehnen sich nach Dingen, die den Hunger ihrer Seele stillen. Und meistens ist es so, dass wir versuchen, diesen Hunger zu stillen, indem wir auch alle möglichen Müll uns in uns hineinfressen. Süchte, Sünden, Schuld fressen wir in uns hinein mit der Hoffnung, dass es doch irgendwie den Hunger stillt. Ja, teilweise werden sogar Ehen, Familien, Finanzen aufs Spiel gesetzt, damit dieser Hunger irgendwie gestillt werden kann. Aber wir merken, es macht uns immer mehr kaputt. Äußerlich sieht es vielleicht gut aus. Die Familien scheinen intakt zu sein nach außen. Jeder scheint irgendwie sein Häuschen zu haben. Es scheint einem gut zu gehen, aber in der Seele herrscht ein großer Hunger. Die Aussätzigen waren die Ersten, die sich auf den Weg gemacht haben, um wirklich gute Nahrung zu finden. Sie gehen also los ins Lager der Syrer, sind gespannt, was passiert. Doch interessanterweise passiert irgendwie gar nichts. Es bleibt ruhig. Kein Feind, der auf sie zustürmt, kein Pfeil, der angeschossen kommt. Es bleibt ruhig. Alles ist leer. Wir kommen zum zweiten Punkt, das lebendige Brot. Die Aussätzigen, sie stellen fest, der Feind ist wirklich weg. Das freut sie natürlich. Sie gehen ins nächstbeste Zelt hinein und finden einen gedeckten Tisch und fangen an, loszuspachteln. Sie schlagen sich den Bauch voll und essen so viel, wie sie seit Monaten nicht mehr gegessen haben. Das muss ein tolles Gefühl gewesen sein, wenn der Hunger flieht, der Ranzen wieder spannt, das Loch im Magen weg ist. Einfach toll. Und da sind uns die Aussätzigen ein großes Vorbild. Ich möchte dich einladen, dass du es wie diese Aussätzigen machst und auch einfach mal loslegst und isst. Ess so viel du kannst. Du musst dich nicht zurückhalten. Schlag zu. Hau rein am Tisch des Herrn. Stille den Hunger deiner Seele. Aber nicht irgendwo, sondern bei Jesus. Jesus selber sagte einmal über sich in Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Jesus möchte deinen Hunger stillen. Ich glaube, eins der größten Erfolgsstrategien des Teufels ist es, uns von Jesus fernzuhalten, indem er uns einfach beschäftigt hält. Indem er uns in dem Irrglauben lässt, dass wir nur satt werden können, wenn wir erfolgreich im Leben sind. Wenn wir tun und machen, wenn wir uns investieren und uns einsetzen. Dabei wird unsere Seele erst satt, wenn wir bei Jesus zur Ruhe kommen. Wenn wir Jesus annehmen und er unser Brot des Lebens sein darf. Ich erinnere mich da an die Geschichte mit Maria, die sich zu den Füßen Jesu gesetzt hat, während ihre Schwester, die Martha, so beschäftigt war. Die Gemeinschaft mit Jesus ist das, was als erstes zählt. In der Gemeinschaft mit Jesus erkennen wir, dass er der Größte, der Herrlichste, der beste Mensch auf Erden jemals war. Wir erkennen, dass er der Mensch gewordene Sohn Gottes ist. Seine Herrlichkeit überstrahlt alles. Er hat alles für uns getan. Er hat unsere Schuld am Kreuz bezahlt und uns ein völlig neues Leben geschenkt. Eine völlig neue Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und nichts auf dieser Erde kann uns von diesem Jesus trennen. Er hat alles bezahlt, alles getan. Und das genügt. Das ist eine Wahrheit, die wir immer wieder hören müssen, die unser Herz wirklich ruhig macht, die den Hunger der Seele stillt. Jeden Tag neu dürfen wir uns zu den Füßen Jesu setzen und diese Wahrheit neu aufnehmen. Deshalb, gib deinem Herzen gutes Essen. Indem du deine Bibel studierst, indem du deine Bibel liest und aufnimmst, was Jesus dir da zu sagen hat. Dann natürlich auch, indem du Predigten hörst, gute Podcasts oder gute Bücher liest. Auch das dient dazu, dass unser Herz Nahrung bekommt, dass unsere Seele den Hunger stillen kann. All das stärkt uns und gibt uns Nahrung. Selina hat mich diese Woche auf eine Studie aufmerksam gemacht, die jetzt ganz frisch rauskam in Amerika. Es wurde untersucht, welche Auswirkungen Bibellesen auf das Leben eines Christen hat. Dabei wurde festgestellt, dass wenn man circa 1 bis 3 Mal in der Woche die Bibel liest, nicht so viel verändert wird. Aber wenn man ab 4 Mal pro Woche die Bibel liest, also 4 Mal die Woche aufwärts, dann verändert sich etwas im Leben eines Christen. Nämlich Süchte verringern sich um ca. 60% und die Bereitschaft von Jesus zu erzählen, das Evangelium weiterzutragen, steigert sich um 228%. Wenn man 4 Mal die Woche Bibel liest. Ist faszinierend, oder? So, da hat Jesus da irgendwie schon Wert drauf gelegt. Und nochmal bestätigt, du musst erst zu mir kommen und den Hunger deiner Seele bei mir stillen. Und dann hast du Kraft, die du brauchst, um loszulegen. Daher schlag zu, bedien dich bei Jesus und stärk deine Seele. Vielleicht fragst du dich, wie du deinen Freunden von Jesus erzählen kannst. Und dir fehlt der Mut, die Kraft, die Freude. Vielleicht ist das der erste Schritt, den du tun kannst, regelmäßig deine Bibel zu lesen, zu studieren und zu entdecken, was Jesus dir zu sagen hat. Plane also Essenszeiten bei Jesus ein und stärke dich bei ihm. Doch irgendwann ist auch genug gegessen. Man kann nicht immer nur essen. Das stellen auch die Aussätzigen hier fest. Sie fangen an zu hamstern. Das können wir ja auch sehr gut, haben wir in Corona gelernt, wie man hamstert, wie man so alles um sich schaut. Wir Christen können es auch gut, nicht nur Klopapier hamstern, sondern auch Wort Gottes hamstern. Man geht Sonntag für Sonntag zur Kirche. Man liest vielleicht auch jeden Tag in der Bibel, studiert sie, gräbt sich dort hinein und schlägt sich den Bauch voll, den geistlichen Bauch. Doch wie beim normalen Essen auch, es gibt irgendwann ein zu viel. Man wird zu dick. Man wird übergewichtig. Das tut dem Körper nicht gut, das tut auch der Seele nicht gut. Es ist wichtig, dass diese aufgenommene Nahrung auch irgendwie wieder verbrannt wird. Da geht es uns vielleicht sonst irgendwann mal so wie diesem hübschen Mann hier, der auch viel gegessen hat, viel Bibel gelesen hat, Online-Predigten gehört hat, aber die Welt um sich herum vergisst. Man wird zu einem übergewichtigen Pharisäer, der nur noch den Buchstaben sieht, aber den Menschen um sich herum übersieht. Ja, und die Aussätzigen, die bringen das hier auf den Punkt. Sie sagen, wir machen uns schuldig, wenn wir so handeln. Sie kommen zur Einsicht und merken, dass sie was anderes tun sollten. Heute ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das auch nur bis morgen für uns behalten, machen wir uns schuldig. Mir gefällt hier in diesem Vers diese Formulierung. Heute ist ein Tag guter Botschaft. Gute Botschaft bedeutet im Griechischen so viel wie Evangelium. Es ist eine Heilsbotschaft. Das, was die Aussätzigen zu verkündigen haben, ist eine gute Botschaft. Es ist ein Evangelium. Und diese Botschaft, sie lautet, der Feind ist besiegt, er ist weg, wir müssen nicht mehr hungern, wir haben Zugang zu Nahrungsmitteln. Der Feind ist verjagt, Gott hat uns gerettet. Genau die gleiche Botschaft haben auch wir zu verkündigen. Der Feind ist besiegt, wir haben Zugang zur Rettung. Es ist ähnlich so, wie wenn wir auf einem großen Schiff stehen als Christen. Wir sind sicher, wir sind mitten auf dem Meer. Das Meer, es geht hoch und runter. Das Schiff, es schaukelt. Und plötzlich stellen wir fest, ein Mensch treibt draußen auf dem Meer. Und dieser Mensch, er ringt um sein Leben. Er versucht zu schwimmen, aber die Kräfte gehen aus. Es ist doch logisch, dass wir einen Schwimmring loswerfen, einen Rettungsring, damit der Ertrinkende gerettet werden kann. Genau diesen Rettungsring dürfen wir zuwerfen, indem wir von Jesus erzählen. Und ganz ehrlich, mich ermahnt dieser Text hier an der Stelle. Mich beunruhigt dieser Gedanke, zu wissen, dass Menschen verloren gehen in meinem Umfeld, wenn ich die Klappe halte. Vielleicht geht es dir auch so. Und ich will diese Unruhe jetzt gar nicht einfach auslöschen und zur Seite räumen. So nach dem Motto, ist nicht schlimm, bring's ans Kreuz und dann geh einfach vorwärts. Nein, ich will dieser Unruhe wirklich ihren Platz lassen. Ich will diese Unruhe vor Gott bringen und ihn bitten, dass er etwas daraus macht. Dass er seine Liebe für diese Verlorenen immer mehr in mein Herz hineinschüttet und ich Gelegenheiten bekomme, den Rettungsring zu werfen. Was in dieser Unruhe aber nicht hilft, ist, in Aktionismus zu verfallen und Hauptsache Rettungsringe um sich zu werfen. Das ist nicht Sinn der Sache. Das ist nicht die Jesusart. Die Jesusart ist vielmehr, auf den Vater zu hören und den nächstliegenden Schritt zu gehen. Nicht alles auf einmal. Ich glaube, im Verlauf der Serie haben wir auch wertvolle Impulse bekommen, wo wir so Ideen bekommen haben, was Gott vielleicht in uns hineingelegt hat, um Rettungsringe zu werfen. Kommen wir zurück zu den Aussätzigen. Sie haben also festgestellt, dass sie gut gegessen haben, aber das nicht für sich behalten dürfen. Was machen sie, als sie feststellen, dass sie sich schuldig machen? Wir kommen zum zweiten Teil unseres Abschnittes und lesen die Verse 10 bis 16. So kamen sie und riefen die Torwache der Stadt und berichteten ihnen: Wir sind in das Heerlager Arams gekommen, und siehe, da war kein Mensch und keine Menschenstimme, sondern nur die Pferde angebunden und die Esel angebunden und die Zelte so, wie sie waren. Da riefen es die Torwächter aus, und man berichtete es drinnen im Haus des Königs. Da stand der König in der Nacht auf und sagte zu seinen Knechten: Ich will euch sagen, was die Aramäer mit uns gemacht haben. Sie haben erkannt, dass wir Hunger leiden. Da sind sie aus dem Lager abgezogen, um sich im Feld zu verstecken, indem sie sich sagen: Wenn sie aus der Stadt herauskommen, dann wollen wir sie lebendig greifen und in die Stadt eindringen. Da antwortete einer von seinen Knechten und sagte: Man nehme doch 5 von den übrig gebliebenen Pferden, die hier noch übrig geblieben sind. Siehe, ihnen wird es ja doch ergehen, wie der ganzen Menge Israels, die hier übrig geblieben ist. Schicken wir doch hin und lasst uns sehen. So nahmen sie 2 Wagen mit Pferden, und der König schickte hinter dem Heerlager Arams Männer her und sagte: Geht hin und seht. Sie zogen hinter ihnen her bis an den Jordan. Und siehe, der ganze Weg war voll von Kleidern und Geräten, die die Aramäer auf ihrer hastigen Flucht weggeworfen hatten. Und die Boten kehrten zurück und berichteten es dem König. Da ging das Volk hinaus und plünderte das Heerlager Arams. Da wurde 1 Maß Weizengrieß für 1 Schekel und 2 Maß Gerste für 1 Schekel verkauft, nach dem Wort des Herrn. Die Aussätzigen, sie fassen den Mut und gehen zur Stadt zurück. Sie suchen keine Ausreden, sie gehen hin zur Leibwache, zur Torwache und berichten davon, was sie erlebt haben. Ganz ehrlich, die Aussätzigen hätten genug Ausreden gehabt, nicht zu gehen. Sie waren in der Gesellschaft nicht willkommen. Sie hätten sich sagen können: Ah, wir stecken die anderen ja bloß an, wir dürfen nicht gehen, sollen sie selber drauf kommen? Nein, sie gehen zurück und sprechen eine unermüdliche Einladung aus. Ja, die Torhüter, die trauen den Braten noch nicht. Der König und einige im Königshof, sie denken sich: Ja, das wird so ein Trickspielzug sein von den Syrern. Ganz bestimmt wollen sie uns herauslocken und dann in die Stadt eindringen und uns überfallen. Aber es gibt doch ein paar mutige Männer oder vielleicht auch verzweifelte Männer, die sagen: Hey, Herr König, wir haben nichts zu verlieren. Lass doch mal probieren. Da gibt es so einen Plan, den können wir umsetzen. Und tatsächlich, irgendwann willigt der König ein und sie probieren es einfach mal. Wenn wir Menschen zu Jesus einladen, dann kann es uns genauso passieren. Wir möchten sie einladen, wir berichten mit großer Begeisterung von Jesus, oder von der Veranstaltung in der Gemeinde, die stattfindet, aber wir stoßen auf Gegenwind, ja auf Zweifel. Die Menschen fragen sich, ja, stimmt das? Der spinnt doch, der und sein Jesus. Oder die Gemeinde, die braucht doch nur einfach noch ein paar Spender. Man stößt auf Skepsis. Du hast vielleicht auch den Eindruck, nicht verstanden zu werden. Die Tür, sie scheint geschlossen zu sein. Aber manchmal braucht es dann irgendwann eine Kleinigkeit, einen Auslöser und die Tür geht auf und dein Freund kommt zu Jesus. Ähnlich wie hier in dieser Geschichte. Irgendwann legen sie los. Die Stadt, sie strömt raus ins Lager der Syrer und auch sie bekommen zu essen und werden gerettet. Deshalb möchte ich dir Mut machen. Bete weiter für deine VIPs, für deine Freunde. Bete für sie. Schau nach Gelegenheiten aus, wo du ihnen etwas von Jesus geben kannst. Vielleicht wirst du im ersten Moment nicht so viel Gehör bekommen und die Gelegenheiten, ja, sie scheinen nicht wahrgenommen zu werden. Nach außen scheint die Fassade deines Freundes, deines Arbeitskollegen wirklich intakt zu sein. Wie hier in dieser Geschichte auch. Die Stadtmauer, sie steht ja noch. Von außen sieht's gut aus. Aber innerlich ist der Hunger da. Und irgendwann öffnet sich die Tür und dein Freund kommt zu Jesus. Interessant ist ja auch in dieser Geschichte, dass man ab Vers 10 nichts mehr von den Aussätzigen liest. Sie scheinen wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Sie haben ihren Teil getan. Sie haben die Menschen eingeladen und dann sind sie weg. Ganz ähnlich ist es auch bei uns. Wir sind diejenigen, die einfach mal die Einladung aussprechen, die den anderen von Jesus erzählen. Was die Person dann damit macht, ist ihre Sache. Am Ende rettet vielleicht jemand anderes, beziehungsweise am Ende rettet immer Gott. Im 1. Korinther Kapitel 3, in den Versen 6 bis 9, da beschreibt Paulus das auch so ein bisschen. Er sagt, es gibt Menschen, die laden einfach mal zu Jesus ein. Dann gibt es andere, die geben vielleicht nochmal einen Impuls und erzählen nochmal was weiter. Dann irgendwann kommt vielleicht ein Evangelist und lädt konkret zu Jesus ein und betet mit deinem Freund ein Übergabegebet. Es sind nicht immer die gleichen Leute, die alles machen. Manchmal verteilt Gott diese Aufgabe auf verschiedene Schultern, um einen zu retten. Wir sind nur ein kleiner Teil von einem großen Werk Gottes. Gott allein ist es, der dieses Werk führt und leitet und am Ende Menschen zur Rettung führt. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er es schon machen wird. Es gab einmal einen Missionar, der hochmotiviert als junger Mann ins Missionsfeld gegangen ist. Er ist zu einem Volk gereist, das bis dahin noch nie etwas von Jesus gehört hat. Er ist dorthin gereist, hat die Sprache gelernt, hat sich dort integriert, hat den Menschen gedient, hat ihnen von Jesus erzählt, hat sich voll investiert. Aber kein einziger hat sich bekehrt. Kein einziger aus diesem Volk. Jahrelang war er dort und hat erzählt, von Jesus erzählt. Dieser Missionar, er wurde immer älter und irgendwann starb er. Kein einziger aus diesem Volk hat sich bekehrt. Einige Zeit später kommt ein neuer Missionar dorthin. Und auch er beginnt wieder von Jesus zu erzählen und berichtet den Menschen von Jesus. Und auf einmal bekehrt sich einer nach dem anderen und nimmt Jesus als seinen Retter an. War jetzt der erste Missionar halt ein schlechter Missionar und der zweite war einfach besser? Nein. Der Missionar, er fragte irgendwann diese Leute, die sich da bekehrt haben, und gesagt, was ist hier eigentlich gerade los? Warum bekehrt ihr euch alle der Reihe nach? Dann sagt er, sagen die Leute zu ihm, du, dieser Jesus, von dem du erzählst, den kennen wir. Der war vor ein paar Jahren hier bei uns und hat bei uns gelebt. Den kennen wir. Es ist uns völlig klar, das war nicht dieser Jesus, von dem wir sprechen. Aber sie haben festgestellt, dieser erste Missionar, der da war, hat uns so unfassbar geliebt. Das hat einfach das Leben Jesu wiedergespiegelt. Der zweite Missionar konnte ernten und die Menschen ja direkt zu Jesus führen. Manchmal geht es uns auch so. Wir sind vielleicht so der erste Schritt, der diese Liebe zeigt, der sich investiert und unsere Freunde einfach nur lieb hat. Irgendwann kommt vielleicht ein anderer, der dann erntet und die Menschen direkt zu Jesus führt. Jetzt habe ich zum Schluss eine kleine Hausaufgabe für euch, die ihr in den Hauskreisen erledigen dürft. In den Hauskreisen dürft ihr das Thema am Donnerstag vertiefen und über zwei Fragen sprechen. Das eine ist, wie kann ich persönlich gut zur Gemeindeeinlässen einladen? Also wenn wir Evangelisationen machen oder verschiedene Veranstaltungen, wie kann ich meine Freunde gewinnen, dass sie mitkommen? Was muss man vielleicht auch als Gemeinde berücksichtigen, dass sie kommen? Aber die zweite Frage, und das ist die wichtigere Frage, wie kann ich persönlich direkt zu Jesus einladen? Wie kann ich meinen Freunden direkt das Evangelium kommunizieren, dass sie von Jesus hören? Diese Fragen, die habt ihr auch im Teilnehmerheft mit drin stehen und auch Ideen, wie ihr das konkret machen könnt. Übt es einfach mal in den Hauskreisen und erzählt euch gegenseitig, wie ihr es machen würdet. Ich werde den Hauskreisleitern da auch nochmal ein paar Hinweise und Ideen zukommen lassen. Und das war's dann jetzt mit unserer Serie 42 Tage Leben für meine Freunde. Wenn die 42 Tage jetzt aufhören, dann geht es doch jetzt erst richtig los. Jetzt beginnt das Leben für meine Freunde. Wir geben unser Leben für sie. Wir investieren uns in sie, weil Jesus sich auch ganz in uns investiert hat. Und das drängt uns dazu, zu unseren Freunden zu gehen, sie einzuladen, damit auch sie gerettet werden. Aber die heutige Botschaft ist, vergiss nicht zu essen. Ess dich bei Jesus satt und dann gehe gestärkt zu deinen Freunden. Ich bin gespannt, wie Gott uns gebrauchen wird. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass es zu uns spricht, dass es uns ermahnt, dass es uns tröstet, aber auch ermutigt. Danke, dass wir uns bei dir stärken dürfen, dass du den Hunger unserer Seele stillen möchtest. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, jeden Tag neu zu dir zu kommen, dein Wort zu lesen, uns daran zu stärken und immer mehr dir ähnlicher zu werden. Ich möchte dich aber auch bitten, dass du uns den Mut und die Kraft schenkst, zu unseren Freunden zu gehen, unser Leben in sie zu investieren und dein wunderbares Evangelium weiterzutragen. Ich danke dir, dass wir da jetzt auch in den letzten 42 Tagen wertvolle Impulse bekommen haben und Ideen, wie wir das machen können. Ich möchte dich bitten, dass das jetzt nicht aufhört, sondern dass wir jetzt Täter des Wortes werden und deine Boten sein dürfen. Gebrauche du uns und führe und leite du uns. Ich möchte dich auch konkret für unsere VIPs bitten, dass du zu ihnen redest, dass du sie veränderst, dass du sie rettest. Ja, Herr, wenn du willst, dass du uns gebrauchst als deine Botschafter. Geh du mit uns in die kommende Woche, führe und leite du uns. Danke, dass du uns durchträgst und führst und leitest. Amen.